Markt und Mittelstand, der Podcast. Deutschlands Stimme für Familienunternehmen. Aktuelles und Zukunftsthemen rund um den Motor der deutschen Wirtschaft. Mit Thorsten Giersch.
Heute haben wir eine weitere Folge unserer kleinen Serie über Kommunikation im Mittelstand. Und wir wissen natürlich, da gibt es ein bisschen Luft nach oben in einigen Bereichen. Wir haben über Employer Branding gesprochen, über Krisenmanagement natürlich, vieles andere, aber eben auch die Darstellungsform. Wir sprachen über Events, da gibt es ja auch viele Hebel, die man ziehen kann, über Messen. Und heute sprechen wir über ein Format, das Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, ganz gut kennen, nämlich über Podcasts. Auch hier fragen mich Unternehmerinnen und Unternehmer immer wieder, soll ich einen gründen, soll ich einen machen, nach intern, vielleicht aber auch eben nach extern? Was gilt es dabei zu beachten? Du hast doch so viel Erfahrung, erzähl mal. Und deswegen sprechen wir heute drüber. Und das tue ich mit jemandem, der richtig viel Erfahrung hat, auch und gerade damit, Unternehmen weiterzuhelfen. Beim Podcast. Die Rede ist von Erik Siegmann, Gründer von TLDR Studios. Hallo Erik, ich grüße dich.
Hallo Thorsten, vielen Dank für die Einladung und ich freue mich auf unser Gespräch.
Vielleicht kurz bevor wir in Medias Res gehen, kurz zu dir, was hast du für einen Hintergrund?
Ich bin ein Gründer dieser 1.0 Startup-Generation aus Deutschland. Ich habe damals ein E-Commerce-Unternehmen gegründet und verkauft. Bin dann weitergezogen, habe dadurch das Digital-Marketing gelernt, bin dann weitergezogen in die große Corporate-Welt als Investor, als Berater und habe für mein Beratungsunternehmen, was sich mit B2C und B2B-Marketing auseinandersetzt, einen Podcast gestartet. Ehrlich gesagt gar nicht auf Eigeninitiative, sondern ich wurde hier aus der Hamburger Bubble von dem OMR-Gründer Philipp Westermeier, ich würde sagen, fast genötigt, einen Podcast zu machen und habe über diesen Podcast erfahren, und darüber werden wir ja gleich sprechen, wie groß die Wirkung von Kommunikation über so ein langformatiges, damals nur Audioformat sein kann und welche Erfolge und Effekte man damit erzielen kann. Und so habe ich dann knapp 2 Jahren mit meiner Mitgründerin, die aus einer anderen Richtung kam, aber auch einen eigenen Business-Podcast hatte, entschlossen, jetzt bauen wir ein Unternehmen, was sich nur diesem einen Thema widmet, nämlich Business-Kommunikation, Business-Podcast für Unternehmen und Verbände auch zu errichten und weiterzuentwickeln.
Ich finde natürlich, das ist eine sehr gute Idee, weil Podcasts spannend sind, aber begründe du aus deiner Sicht vielleicht nochmal, warum ist das ein gutes Format, ein wirkungsvolles Format, auch sagen wir mal Kosten-Nutzen-Effekt technisch betrachtet, um an Führungskräfte dran zu kommen? Also oft haben wir ja auch einfach Kunden, die das hören sollen, Entscheiderinnen und Entscheider, damit man die damit auch begeistert.
Ja, ich möchte erstmal gleich mit einer Desillusionierung anfangen. Podcasts oder Business-Podcasts sind wirklich nicht für jede Situation, für jedes Unternehmen geeignet. Aber Unternehmen, die also A, eine echte Wertschöpfung bringen, Unternehmen, die eine echte Innovation haben, idealerweise Unternehmen, die ein erklärungsbedürftiges Produkt haben oder ein erklärungsbedürftiges Dienstleistungsangebot und, das ist ganz wichtig, die an Kunden verkaufen, die für das Unternehmen selbst einen hohen Kundenwert haben. Weil wenn diese Rahmenbedingungen gegeben sind, dann ergibt ein Podcast Sinn, weil Podcast, die Schönheit an einem Podcast ist, ich habe Zeit, ich kann mich fachlich tief austauschen und das Format ist authentisch. Das liegt zum einen daran, also Podcast ist ja über die Sprache gestartet, Sprache ist ein gutes Medium, um Vertrauen aufzubauen, aber es ist idealerweise auch nicht geskriptet. Also das ist Marketingdeutsch für, es ist nicht übertrieben vorbereitet, es ist keine Werbung, sondern es ist ein echter Dialog. Es ist vielleicht ein bisschen vergleichbar mit einer Talkshow. Talkshow hat jetzt oft praktisch die Konnotation, dass es nicht immer in die Tiefe geht. Aber bei einem Podcast widme ich mich ja einem Thema und habe die Möglichkeit, es in Ruhe authentisch zu erklären. Und das ist etwas, ehrlich gesagt, was ja gar nichts neu ist. Wir haben das nur so ein bisschen verloren. Du hast es eingangs schon gesagt, ihr habt schon über Messen gesprochen. Es gibt ja viele Dinge, die in der analogen, in Anführungsstrichen, alten Welt stattgefunden haben, nämlich Gespräche zwischen Menschen, die ihren Grund hatten, warum sie so erfolgreich waren oder so gerne gemacht wurden. Denn Ich kann, wenn ich mit Menschen spreche, deutlich in die Tiefe gehen. Ich kann aber auch Schwächen aufzeigen. Das ist ganz wichtig, um authentisch zu sein. Und gerade bei Geschäftsbeziehungen ist es auch wichtig, ein komplettes Bild zu haben, weil sonst wäre alles andere Werbung. Und das ist etwas, was ein Podcast nicht darstellen sollte. Also diese Stärke des Formats ist, dass es in die Tiefe gehen kann, dass es authentisch ist und, da werden wir vielleicht auch später noch drüber sprechen, dass es genau von denjenigen gehört werden kann oder gehört werden sollte, die es auch wirklich interessiert. Es ist also kein Unterhaltungsformat, sondern das erreicht halt diejenigen, die wirklich sich mit diesem Thema, für das du kommunizieren möchtest, auch wirklich mit denen auseinandersetzt.
Tatsächlich, Distribution machen wir gleich. Erstmal die Produktionsseite. Also Podcasts leben natürlich auch von den Menschen, die da am Mikrofon sitzen. Welche Konstellation findest du erfolgreich? Wahrscheinlich ist das gar nicht so ganz so allgemein zu sagen, aber muss es immer der Chef sein, die Chefin, um mal so anzufangen? Oder welche Personen auf der Absenderseite sind denn da wohl die besten? Und was müssen die mitbringen?
Oh ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Es sollte nicht nur der oder diejenige sein, die sprechen darf und will, sondern auch der oder diejenige, die ein konkretes kommunikatives Ziel verfolgen kann. Was meine ich damit? Oft ist das ja so, also egal in welcher Art von Unternehmen, aber oft ist das so, dass die Spitze einer Organisation am freisten spricht. So. Aber das ist das eine. Das andere ist ja, worüber spreche ich und warum spreche ich? Und da ist es zum Beispiel wichtig, dass die Person, die in einen Podcast geht, A, auf der einen Seite eine Offenheit mitbringt, gerne kommuniziert, sich idealerweise gerne mit Menschen auseinandersetzt und nicht nur sendet, sondern auch fragt. Das ist ein ganz zentrales Element, weil nur so entsteht auch wirklich ein Gespräch. Und ich glaube, du kennst jetzt auch aus deiner Erfahrung, es gibt halt Menschen, die senden, sagen wir mal, sehr einseitige Botschaften. Das macht so ein Format nicht besonders interessant und vor allen Dingen, das erzielt dann auch nicht die Wirkung. Weil in dem Moment, wo ich merke, mein Gegenüber versucht mich in einer Form irgendwie zu manipulieren, dann wird das Ziel nicht richtig erreicht. Also deshalb würde ich sagen, das Wichtigste ist, dass jemand gerne sprechen möchte, sprechen darf und auch ein konkretes, idealerweise Business-Ziel verfolgt und nicht einfach nur Kommunikation um der Kommunikation willen oder eventuell auch aus Eitelkeitsgründen heraus. Das ist das Wichtigste.
Okay, und dann holt man sich einen Gast dazu, also sei es ein Kunde, ein Lieferant oder eben auch ein Kollegengespräch mit Leuten aus dem eigenen Haus oder ein Mix davon. Oder sollte es ein klares Format geben? So, viele Fragen auf einmal, aber eigentlich dieselbe Kiste sozusagen.
Das sind gute Fragen. Ich würde die Formatfrage ganz hinten anstellen und nochmal bei dem Ziel ansetzen. Und ich aus meiner Praxis und auch hier für die Mandanten, für die wir hier, die Kunden, für die wir hier arbeiten dürfen, gibt es so drei häufige Fälle. So, der häufigste Fall ist im Grunde der vertrieblich motivierte Fall. Also ich möchte die Deutungshoheit in meiner Branche für meine Wettbewerbsfähigkeit etc., meine Kompetenz deutlich bringen. Weil das ist ganz wichtig für Business-Anbahnung. Ne? Ich habe heute nicht mehr die Möglichkeiten, auf jeder Messe stattzufinden und es gibt diverse Gründe, warum ich diese Deutungshoheit im kommunikativen Umfeld für mich in Anspruch nehmen sollte. So. Und in diesem Fall macht es Sinn, mit bestehenden Kunden, aber auch mit potenziellen Kunden zu sprechen. Und da sagen viele, oh Gott, wenn ich jetzt mit bestehenden Kunden spreche, dann sieht ja mein Wettbewerb, mit wem ich Geschäfte mache. So. Und das ist eine Perspektive, das ist die eher defensiv angstgetriebene Perspektive. Die andere Perspektive ist die Perspektive der Stärke. Wenn ich in der Lage bin, öffentlich mit meinen besten Kunden über Stärken und Schwächen meines Angebots zu sprechen und mit dem Kunden über seine Erfahrung spreche, und das auch noch ungeskriptet, dann ist das ein ganz starkes Signal im Markt. Und was entsteht daraus? Entsteht dadurch eine Vertiefung mit meinen Bestandskunden, aber es entsteht dadurch auch die Möglichkeit, dass zum Beispiel weitere Kunden, die ähnliche Situationen haben, mich auf jeden Fall zumindest erstmal in den Relevant Set eines möglichen Lieferanten, Suppliers reinziehen. Also das ist so der erste Fall, vertrieblich motivierte Kommunikation, würde ich das mal nennen, aber authentisch. Der zweite Fall ist gerade in Märkten, die zum Beispiel stark von Regulatorik oder Wettbewerbsverzerrungen betroffen sind. Dort macht es Sinn, nicht nur mit Kunden und Lieferanten zu sprechen, sondern auch mit weiteren Stakeholdern, zum Beispiel mit der Politik, mit Wettbewerbern zu sprechen, um deutlich zu machen, das hat nichts mit Lobbyismus zu tun. Also es gibt vielleicht eine Nähe zum Lobbyismus, aber das ist sozusagen Lobbyismus in Öffentlichkeit. Einfach als Unternehmer darzustellen, warum gewisse anstehende oder bereits erfolgte Regelungen, die getroffen wurden, nachteilig sind. Warum das Standortnachteile haben kann, warum das zu einer Wettbewerbsverzerrung führen kann. Das sind ja komplexe Themen, die aber hochrelevant sind, wo es um sehr, sehr viel Geld geht und die ich in der Regel nicht innerhalb von 90 Sekunden in knackigen Headlines allein packen kann. Und auch die alten Kommuniqués, die ich dann praktisch zornig an meine Mitglieder des Bundestags verschicken kann und die entsprechenden Gremien, die werden ja nicht mehr gelesen. So habe ich eine Möglichkeit, dass in einer öffentlichen Situation zu tun, um besseres Verständnis zu erreichen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Der dritte Case, das ist, nehmen wir es mal so neudeutsch, Stakeholder Management. Und das könnte zum Beispiel so im Bereich des Employer Brandings sein. Das kann aber auch sein, um zum Beispiel die Gesellschafterseite oder zum Beispiel, wenn M&A-Situationen anstehen oder IPOs vielleicht vorbereitet sollten, um so eine Art Pre-Marketing für Kapitalentscheidungen zu machen, aber natürlich der häufigste Fall ist in dem Stakeholder-Fall die wichtigsten Köpfe meiner Branche für mich zu begeistern als Employer-Branding-Maßnahme.
Boah, das war eine super Übersicht. Vielen, vielen Dank. Das ist schon mal, glaube ich, sehr, 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 sehr hilfreich. Da muss man vielleicht auch mal auf Stopp drücken und sich da nur mal kurz Gedanken zu machen, wer jetzt sowas plant. Da kommt immer ganz oft die Frage, welche Taktung sollte ich denn haben, um auch eine gewisse Relevanz und Reichweite zu erzeugen? Was sagst du dazu?
Wir werden ja gleich über die Distribution, weil die ist unglaublich wichtig, sprechen. Zur Taktung würde ich sagen, man muss sich etwas vornehmen, was man auch wirklich durchhalten kann. Kontinuität ist wichtiger als Frequenz. Und da muss man ganz ehrlich mit sich sein und seiner Organisation. Und es ist leichter, eine Taktung dann höher zu fahren, als dann rauszunehmen. Die meisten, die Taktung so realistisch greifen, die werden nach den ersten Episoden feststellen, dass das ein Format ist, was viel, viel mehr Effekte hat als ursprünglich gedacht. So, aber das muss man erstmal erfahren, das kann man am Anfang versuchen zu vermitteln, aber das ist wirklich nur so gut, wenn man es selbst erfahren hat. Wenn man zum ersten Mal dann auf einer Messe angesprochen wird, auf einem Kongress angesprochen wird und dann gesagt hat, Mensch, ich habe deinen Podcast gehört, ich wusste gar nicht, dass ihr dies und jenes macht. So, das muss man erfahren. So, wenn diese Erfahrung dann da ist, dann ist dann auch das Commitment da und dann hat man auch kein Frequenz- und Aufwandproblem mehr. Also deshalb würde ich jedem raten, am Anfang erstmal eine realistische Einschätzung. So, was heißt das konkret? Die erfolgreichen Formate sind in einer wöchentlichen oder 14-tägigen Frequenz. Wenn man weniger als 14 Tage macht, dann sollte man es wenigstens in monatlicher Frequenz schaffen. Dann muss man sich aber überlegen, wie man die Zeit zwischen dem Erscheinen der Episoden zum Beispiel durch weitere Kommunikationsmaßnahmen, zum Beispiel über LinkedIn oder andere Ausschnitte, Distributionsthemen dann überbrückt. Aber wenn ich praktisch nur einmal alle halbe Jahr irgendwie auftauche aus der Versenkung, dann erreiche ich nur unzureichend die Effekte und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich als Macher oder Macherin eines Podcasts wirklich die Lust und das Durchhaltevermögen haben, ist dann dramatisch geringer.
Damit auch ein bisschen verbunden die Frage, mit Video oder ohne. Das hat ja schon auch Implikationen. Einige Gäste fühlen sich vielleicht wohl oder ohne, aber du bist ja schon ein Freund zu sagen, mit Video, auch weil die Distribution dann leichter oder besser, einfacher wird bei einigen Plattformen.
Ja, das ist ganz interessant. Wir als Branche haben da so eine Art Entwicklungspfad genommen, die ganz deutlich darauf hinweist, also jetzt, ich beziehe mich jetzt nur auf die B2B-Formate, weil B2C ist viel leichter im Videobereich gleich mitzudenken. Das sind ja dann Entertainment-Formate. Aber im B2B ist Video vor allen Dingen ein unglaublich starkes Instrument, um die sogenannte Entdeckungsphase zu machen. Was meine ich damit? Das Video ist super gut geeignet, um zum Beispiel auf LinkedIn, aber auch auf YouTube, YouTube Shorts etc. also für die Distributionsseite neue Zielgruppen zu erschließen oder bereits die Botschaft, die Kernbotschaften meines Podcasts in 30 bis 90 Sekunden Sequenzen bereits auszuspielen. Und das ist ein sehr, sehr starkes Instrument, um neue Zielgruppen zu entdecken. Und deshalb empfehlen wir heute eigentlich, wenn es irgendwie möglich ist, gleich in meinem Video mitzudenken. Das muss nicht gleich in Top-Studio-Qualität abgedreht werden. Heute muss man aber sagen, sind die technischen Möglichkeiten bereits so gut, dass man, egal wie die Aufnahmesituation ist, wenn man vielleicht auch mal von unterwegs aufnimmt oder nicht den Luxus hat, in ein Studio gehen zu können, ist Video ein sehr, sehr gutes Format. Und ich möchte noch eine Sache, weil vielleicht noch ergänzen, dass es gibt noch einen Effekt, der auch viel zu wenig berücksichtigt wird. Es ist ja nicht nur sozusagen die Sender-Empfängerseite, es gibt auch einen Effekt des Podcasts im Gespräch selbst. Wir beide nehmen jetzt remote auf, das heißt, wir haben jetzt ein kurzes Vorgespräch gemacht, wir nehmen jetzt hier ein paar Minuten auf. Die häufigsten positiven Effekte aus gerade aus diesem Beziehungsmanagement erleben wir auch im Gespräch selbst. Also ich habe ja dann die Möglichkeit mit meinem Gast, in der Regel sind das so 45 Minuten, sehr intensiv zu sprechen. Ich habe eine Vorbereitung, ich habe aber 45 Minuten Airtime und in der Regel gibt es auch noch eine Zeit, kann sich ja auch jeder denken, nach dem Podcast. Das heißt, das ist auch eine Möglichkeit, sich off the record, wie man so schön sagt, zu unterhalten. Und das ist auch ein Instrument der Beziehungspflege. Das ist authentisch und so schafft der Podcast auch Gelegenheiten, die ich eventuell nicht hätte. Und diese Gelegenheit findet auch in Ruhe statt, weil in der Regel nicht draußen eine Messe stattfindet. Und das ist etwas ganz Besonderes, was gerade im Business-Kontext etwas ist, was ich auf keinen Fall unterschätzen würde.
Wie lang sollten solche Business-Podcasts sein? Also gibt es da eine Spanne, die du favorisierst?
Ich persönlich favorisiere Zeiträume zwischen 30 und 60 Minuten. Warum so verhältnismäßig? Hört sich ja erstmal lang an. Es geht ja hier nicht um ein Newsformat, also in der Regel geht es bei Business-Podcasts nicht um Newsformate. Und wenn es kein Newsformat ist, da würde ich halt deutlich kürzer sein, möchte ich die Möglichkeit haben, in ein Thema abzutauchen. Und was ich auch eingangs sagte, es ist ganz wichtig, dass das Gespräch authentisch ist, also nicht geskriptet, nicht vorbereitet. Und das ist natürlich dramatisch leichter, wenn ich den Raum habe, ein Gespräch sich auch entwickeln zu lassen. Ich muss dann praktisch meinem Gast nicht ins Wort fallen, weil ich nur noch 90 Sekunden habe, um die letzte Botschaft rüberzubringen, sondern ich kann ein Gespräch, wie bei einem guten Tischgespräch, kann ich ein Gespräch entwickeln lassen, wenngleich ich auch weiß, dass andere zuhören werden. Und deshalb ist es gut, dem Podcast etwas Raum zu nehmen. Und auch vom Aufwand her ist der Unterschied zwischen 30 und 60 Minuten dann nicht mehr so hoch. Gerade wenn du auch die Chance haben willst, auch deinem Gast die Bühne zu geben, dass er seine Gedanken klar entwickeln kann und nicht unter Stress gerät. Das Beste am Podcast ist, wenn der Gast nach einer gewissen Zeit gar nicht mehr merkt, dass er gerade einen Podcast aufnimmt.
Wozu wir heute, glaube ich, nicht kommen werden, ist ein komplexes Moderations-Ratgeber-Ding. Da kann man Stunden und Tage dran sitzen. Aber Technik noch an einer Stelle, bevor wir zur Verpackung und dann auch zur Distributions kommen. Wenn man jetzt, welche Option hat man, in ein professionelles Studio sich einzumieten, also quasi rauszugehen, ist wahrscheinlich das eine. Die andere Option ist die, weiß ich auch nicht, das Archiv, weil da so schön viele Schallschlucker drin sind, so umzubauen oder ein schönes Mikro für 150 Euro reinzustellen, da kriegt man ja auch schon gute Sachen. Also was glaubst du, muss sein, was sollte sein und was ist die ideale Lösung im Zweifel auch?
Ich glaube, da gibt es für jede Art von Format eine wahrscheinlich effizienteste Lösung. Für ein internes Format, also für, sagen wir mal, um Bestandsmitarbeiter bestmöglich zu binden, würde ich natürlich mir ein kleines Studio, wenn es irgendwie möglich, vor Ort einrichten. Wichtig ist für die Akustik, dass es keinen Hall gibt. Es ist ganz wichtig, noch wichtiger als die reine Technik ist, dass sich Gast und Moderator, Moderatorin wohlfühlen. Das ist, viele denken über Technik nach, aber die Gesprächsatmosphäre ist ein nicht zu unterschätzender Faktor. Das ist sozusagen das Minimum-Setup, also ein Raum, der nicht hallt und wo sich beide oder alle Menschen, die aufnehmen, wohlfühlen. Und so mal Raum für eine Kamera sollte auch sein. Aber das ist, ich kenne kein Unternehmen, wo das nicht möglich ist, wenn da ein Wille besteht. Die häufigsten Fälle finden aber durchaus in studioähnlichen Situationen ein. Und da empfiehlt es sich, nicht am Schreibtisch zu arbeiten, wenn man es eines geht nicht anders. Weil ich möchte ja mit meinem Gast, ich möchte, dass mein Gast von gedanklich frei ist. Und da hilft es, ihn praktisch in Anführungsstrichen in ein Studio zu entführen und praktisch die Außenwelt für eine gewisse Zeit lang mal kurz zu entkoppeln. Und natürlich ist in dem Moment, wenn ich nicht die Möglichkeit habe, gemeinsam mit meinem Gast in einem Raum oder in einem Studio zu sein, gibt es auch die Möglichkeit, so wie wir es jetzt gerade machen, remote aufzunehmen. Also auch ich bin jetzt nicht an meinem Arbeitsplatz, sondern in dem Fall habe ich eine Luxussituation, weil wir unser eigenes Studio hier haben. Aber so habe ich die Möglichkeit, mich jetzt eine gewisse Zeit lang auf dich zu konzentrieren und muss mir jetzt auch keine Gedanken machen, ob die Technik läuft, ob das Signal richtig reinläuft, ob der Pegel stimmt etc., sondern ich kann mich jetzt wirklich nur auf dich konzentrieren und das ist eigentlich so mal die zweitbeste Möglichkeit, wenn wir schon nicht gemeinsam hier in Hamburg in diesem Studio aufnehmen können.
Kommen wir zur Distribution. Das sollen ja auch Menschen hören, was man da so aufnimmt. Ja. Jetzt ist die Frage, gehe ich auf, also auch da wieder ein bisschen, du hast ja schon über Ziele sehr gut eben referiert und da kommt es natürlich auch drauf an, welche Distributionskanäle sind denn wie wichtig. Gehen wir mal ein paar durch. Also ich sag mal, normalerweise für uns Medien, wir machen Massengeschäft, sind diese üblichen Podcast-Plattformen, Apple Podcast, Spotify, Deezer und viele andere natürlich wichtig. Sind die auch für Unternehmen? Oft für deine Kundinnen und Kunden, die du so kennst, oft zentral.
Die sind in dem Sinne zentral, dass sie einfach die Infrastruktur darstellen. Das ist sozusagen die Plattform, die einfach die, sagen wir mal, die rein technische Infrastruktur für die Distribution darstellen. Aber das muss ordentlich gemacht werden und da erschlägst du im Grunde mit drei Plattformen bereits, ich würde mal sagen, 95%, wenn nicht sogar noch mehr, das möglichen Volumen. Da geht es ja darum, dass du es deiner Hörerschaft angenehm machst, dich zu entdecken. Und da ist Spotify, Apple, die Google-Welt und wenn man noch Amazon dazu zählt, dann hast du im Grunde, ich würde sagen, das ist gut genug. Aber daran wird im Grunde der Erfolg nicht entschieden. Die wirkliche Schönheit oder der wirkliche Reiz, um Discovery zu machen, um wirklich neue Märkte und Botschaften verbreiten zu können, ist eine Plattform und die ist ganz, ganz zentral für Business-Podcasts und das ist LinkedIn. Und LinkedIn, müsst ihr sagen, das ist ja gar keine Audio-Plattform, aber das ist die Discovery-Plattform, aber auch die Kundenbindungsplattform für solche Botschaften, die ja auch gerade sehr empfänglich dafür ist, authentischen Content, also das ist ja das Schöne, ein Podcast, dem es ist jetzt zweifelsfrei, dass unser Podcast ein echtes Gespräch ist. Keiner würde jetzt vermuten, dass wir beide Avatare sind, die miteinander sprechen und KI, wir sind bestimmt, sagen wir, und die Nachbearbeitung kann man KI gestützt machen, aber das ist jetzt ein Gespräch zwischen zwei Menschen und das ist Content, den LinkedIn sucht und das ist das eine, also für die organische Reichweite auf LinkedIn. Das andere ist, LinkedIn ist ja die Targeting-Maschine, um spitze Zielgruppen bestmöglich identifizieren zu können. Das ist in vielen Branchen ja schon gang und gäbe. Musst du heute keinem, der das Go-to-Marketing für Softwarevertrieb macht, erklären, wie man Targeting, Account-Based Marketing und Matched Audiences, wie man sagt, über LinkedIn ansteuert. Also ich habe da die Möglichkeiten, meine Bestandskunden zu targetieren, also anzusteuern. Ich kann Lookalikes, also ähnliche Unternehmensprofile ansteuern. Ich kann nach Position, nach Branche, nach Größenklasse, also all das kann ich einstellen, um zum Beispiel meine Botschaften zu kommunizieren. Dass wenn ich zum Beispiel eine Lösung anbiete für Arbeitssicherheit in der Logistik, dann ist mein Zielmarkt, der mag 400 Millionen Euro groß sein, aber die Menschen, die sich für Arbeitssicherheit in der Logistik interessieren und auch Kaufentscheidungen vorbereiten oder wirklich treffen, anzusteuern, das sind sehr wahrscheinlich weniger als 2000 Menschen in Deutschland. Und diese zu erreichen über einen Business-Podcast ist in diesem Use-Case das Richtige. Da ist es mir nicht wichtig, dass jeder mich hört und auch meine Nachbarin, sondern da ist es mir wichtig, dass die 2000 Menschen, die praktisch in meinem Market sind, also für mich kaufrelevant sind, dass die meinen Content hören. Und dafür ist LinkedIn eindeutig die beste Plattform. Und dann kommt lange, lange nichts. Und dann kommt natürlich das Google-Universum, weil ich natürlich auch über die Kombination aus Keyword-Advertising in der Suche und über YouTube genau auch da Situationen, Kontext ansteuern kann, um meine Botschaften zu erreichen. Was ich eigentlich sagen will, die Distribution heute in der modernen Business-Kommunikation erfolgt zu einem Teil natürlich organisch, also Menschen, die mich schon kennen, das, was der Algorithmus mir organisch ausspielt. Aber das eigentliche Erfolgsgeheimnis ist, relevante Botschaften auch über sogenannte Paid-Media-Amplifizierung, also über das Targeting, über Plattformen zu machen. Und das ist das A und O.
Wie, wenn man LinkedIn benutzt, sollte denn so ein Post, so ein Teasering genau sein? Wohin verlinkt man so ganz genau, werden sich jetzt einige vielleicht auch fragen. Also wenn du sagst LinkedIn, wie sieht genau so ein Posting idealerweise aus? Weil ich muss auch gestehen, wenn man sich wenig Mühe gibt, passiert dann auch LinkedIn dann doch auch nicht so viel als Kanal, war meine Erfahrung zumindest.
Total richtig. Also es ist schon hilfreich, dass wenn ich am Anfang ein klares Ziel hatte und kommunikative Inhalte entstanden sind durch ein Gespräch, dass ich diese Inhalte dann über LinkedIn so transportiere, dass sie verfängt. Also mit verfangen meine ich, dass meine Zielgruppe neugierig wird, eine Information mitkriegt und dann die Chance hat, tiefer einzusteigen. Und tiefer einzusteigen heißt in dem Fall den Artikel, den ich gepostet habe, zu lesen, beziehungsweise meinen vielleicht 30 Sekunden Videoclip, den ich dazu gepackt habe, auch wirklich durchzuschauen und dann zu sehen, was eigentlich die Botschaft ist. Und dann ist auch immer noch, es gibt da so eine 90-9-1-Regel, dass also 90% sehen den Post einfach nur, 9% interagieren und 1% steigt dann wirklich tief zum Beispiel in den Konsum des Langformates, also den Podcast selbst ein. Aber ich habe die Chance praktisch erstmal den Trichter oben ganz, ganz groß zu machen. Und auf deine Frage, der Content sollte authentisch sein, er sollte zu dem Thema, was du hast, passen und du solltest nicht vergessen, auch deinen Gast mit einzubinden, weil der wiederum hat ja auch Reichweite und dem wiederum folgen halt Menschen, die vielleicht auch für dich interessant sein könnten. Und es hilft natürlich auch, ohne sich jetzt, ich würde jetzt nichts mehr machen, was so dieses sogenannte Clickbaiting macht, aber ich würde schon durchaus auch kantige Botschaften produzieren, damit einfach Neugierde entsteht und es nicht, was es auf keinen Fall sein sollte, es einfach nur plumpe Werbung ist.
Und gerade damit es da auch funktioniert, da reden wir jetzt auch über, wie sieht ein Cover aus und was für ein Titel steht über dem Podcast drüber. Also da gibt es ja diese personalisierten Sachen, à la Lanz und Precht inzwischen, Merkel und Mattes, ein bisschen. Dann gibt es die Fest und Flauschig, also diese Fantasienamen, die sich oft nicht durchsetzen, aber ein paar dann eben doch. Und dann gibt es so Klarnamensituationen. Also was hat sich bei dir bei der Unternehmenspodcasterei sozusagen bewährt?
Das ist eine sehr gute Frage, weil ein Cover vor allen Dingen visuell wirken muss. Der Titel darf idealerweise neugierig machen, er sollte aber auf keinen Fall missverständlich sein. Also ich sollte, wenn mein Thema energieeffizient sanieren ist und ich in der Baubranche im Investitionsgüterbereich bin, dann sollte ich nicht mich attraktiver machen, als er eigentlich bin, aber ich sollte schon die Relevanz rüberbringen. Also eins meiner ich will nicht sagen Lieblingsformate, mir sind alle Formate sehr, sehr lieb, die wir hier produzieren. Aber ich will zwei Beispiele nennen. Das eine Cover für den Deutschlands größten Hotelverband, den wir produzieren und entwickeln dürfen, der heißt Zukunft Hotel. So, und da wirst du ja sagen, okay, Zukunft Hotel, das ist sehr, sehr breit, aber es ist nicht missverständlich, weil es im Grunde die kompletten Interessen und Themen, die eine Branche umtreibt, klar umreißt. Es gibt ein nischigeres Format, was wir machen. Da geht es um Connected TV. das ist im Grunde Werbung über digitales TV. Das ist die Zukunft für Fernsehwerbung. Dieses Format heißt Beyond the Screen, also deutlich weiter gedacht als der eigentliche Screen. So, was ich nicht machen würde, ist zu eng. Also Personenmarken sind wichtig, aber Thema und Relevanz eines Themas ist noch wichtiger als die eigentliche Person. Es sei denn, ich bin ein Promi und die Beispiele, die du genannt hast, die sind natürlich total wichtig für die in der Entertainment-Branche. Aber hier geht's. Vielleicht ist der beste Proxy, den man so nehmen kann, ist, wie die Titel früher in der Fachverlagswelt waren. Ne? Da gibt's die Lebensmittelzeitung oder die Schiff und Hafen. Das ist sozusagen, es ist im Grunde nicht die Verpackung, die dann uns antreibt. Die Verpackung muss idealerweise gefällig sein und in der Auswahl sortiert, also gerade für die visuelle Ansprache muss deutlich werden, dass es ein professionelles Format ist und nicht irgendwie so ein Hobbykeller-Experiment. Aber dann ist vor allen Dingen wichtig, dass es zum Inhalt passt. So würde ich es zusammenfassen.
Okay, also stumpf ist manchmal Trumpf sozusagen. Erik, zum Abschluss vielleicht noch. Haben wir noch irgendwas vergessen, was Interessenten, weil unsere halbe Stunde, die unser Format maximal eigentlich ist, haben wir jetzt so langsam erreicht. Aber haben wir noch irgendwas vergessen, noch einen letzten Impuls von dir, der wichtig sein könnte?
Ja, vielleicht zwei schnelle Themen. Das eine ist, die Art, wie Unternehmen heute entdeckt werden, hat sich ja weiterentwickelt. Das ist ja auch noch deutlich mehr als nur die Messe ist weg und die Suche ist da, sondern heute wollen wir ja auch in den Antwortmaschinen, also der großen KI-Systeme stattfinden. Und dafür ist authentischer Content, und ich glaube, das ist heute Mehrheitsmeinung, wir wissen nicht, wie wir mit Sicherheit in den Antwortmaschinen der LLMs stattfinden. Wir wissen aber, dass authentischer Content, Autorität in einer Branche die stärksten Signale sind, um in diesen Antwortmaschinen gefunden zu werden. Und der Podcast ist praktisch nicht abschließend notwendig, um in diesen Maschinen gefunden zu werden oder als Antwort stattzufinden. Aber er wird mit Sicherheit eins der ganz wichtigen Bausteine in meiner Kommunikationsstrategie sein, um die Chance zu haben, mit meinem Nischenprodukt oder meinem Angebot auch wirklich gefunden werden zu können. Und das ist, glaube ich, etwas, was heute in Teilen unserer Wirtschaft noch vollkommen unterschätzt wird. Und nicht, also das Thema KI ist ja nochmal, offensichtlich ein sehr, sehr innovatives. Aber allgemein so das, was auch bei dir im Podcast immer wieder vorkommt, so dieses Hidden Champion Thema. Das halte ich für einen kulturellen Standortnachteil, wenn es darum geht, Marktanteile nicht nur abzusichern, sondern weiterzuentwickeln. Wir können ja, also das wäre so der, ich würde halt jeder Hörerin und jedem Hörer einmal raten, mal kurz zu durchdenken, was denn eigentlich die Kosten der Unterlassung sind, also wenn ich nicht kommuniziere. Weil da draußen in allen anderen Märkten, das ist jetzt keine Theorie mehr, sondern in den US-amerikanisch geprägten Märkten als auch in den asiatisch geprägten Märkten findet bereits die Schlacht um die Deutungshoheit, die kommunikative Deutungshoheit über ein Thema in einer Branche bereits statt. Und die findet statt mit oder ohne uns. Und deshalb würde ich praktisch gerne nochmal ein Plädoyer loswerden, dass Kommunikation muss nicht ein Business-Podcast sein, aber relevante Business-Kommunikation, die digital authentisch distribuiert werden kann, ein ganz, ganz starkes Instrument ist und dass es ein Standortnachteil wäre, sich hier nicht zu engagieren.
Ein gutes Schlusswort. Ich bin derselben Meinung. Erik, vielen, vielen Dank.
Sehr, sehr gerne. Das hat richtig Spaß gemacht. Vielen Dank für deine Zeit.
Bleiben Sie gesund und erfolgreich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Das war Markt und Mittelstand, der Podcast.